Hallo liebe M-Games Online-Gemeinde, ich darf euch wieder begrüßen zu einer neuen Ausgabe unseres klein aber feinen M-Podcasts. Und Steffen seht ihr unter mir oder neben mir, mal schauen, wo ich das Bild danach hinsetze. Und wir zwei beiden haben gerade 3 Stunden der ID at Xbox Showcase Konferenz intus, wo ja Microsoft ihr neuestes Indie-Game-Portfolio vorgestellt hat. Und das hatten wir vorgenommen, ähnlich wie vor kurzem jetzt schon die Square Enix Präsenz, einmal gemeinsam ordentlich durchzuanalysieren. Bist du bereit, Steffen?
Ich bin bereit. Aber schon mal vorab, wir haben natürlich auch, bei den 3 Stunden haben wir natürlich gesagt, das tun wir nicht jedes kleine Fitzelspiel oder jedes kleine Spiel wirklich besprechen, das wir jetzt irgendwie genannt wurde, mal kurz oder wozu ein kleiner Mini-Trailer gezeigt wurde. Also wir konzentrieren uns wirklich auf das, was interessant aussah, wozu wir auch schon mehr erzählen können, wo wir auch schon Eindrücke haben, die wir euch gerne dann noch näher bringen wollen.
Ja, dafür sind wir dieses Mal relativ zeitig nah dran. Das ist doch derselbe Abend, wo wir es gerade aufnehmen. Und unsere Eindrücke sind also noch frisch quasi alle.
Was den ersten Eindruck angeht, was hast du von der Show gehalten ungefähr, von der Aufmachung?
Ich weiß nicht genau, was ich mit diesen authentischen Shows so per se anfangen sollte. Man hat sich, glaube ich, bekannte oder weniger bekannte Twitch-Größen genommen, um jeweils die Sachen anzumoderieren. Und die Trisha und Brianna waren es, glaube ich, die haben es ganz gut durchgeführt so ein bisschen und ihren Senf jeweils dazugegeben zu den einzelnen Spielen. Das fand ich ganz okay. Spätestens ab Stunde 2 habe ich das Gesabbel dazwischen auch nicht mehr so dringend gebraucht und wollte eigentlich nur die Trailer sehen. Aber ja, es war in Ordnung. Ich fand das schnittiger, getaktete zack, 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 was die Square Enix Präsenz jetzt hatte, fand ich konsumierbarer und ein bisschen angenehmer. Dafür hatten wir jetzt mehr Interviewpassagen, die so ein bisschen Background-Informationen gegeben haben zu den einzelnen Spielen. Also hat auch seinen Vorteil auf jeden Fall.
Ja, also mir persönlich war das echt einfach viel zu lange und das war auch dadurch das ganze Gelaber von den ganzen Streamern, die dann immer sich auch noch da reinhängen und immer dieselben Fragen stellen und egal, ob sie gerade so gut passen oder auch nicht. Und auch teilweise viel zu spielen, auch die dann gerade gar nicht mal so relevant oder so viel zu erzählen gibt, die dann auch so ewig dann durchgeführt wurden in den Interviews, dann irgendwo wirklich jeder kleine Fitzel besprochen wurde, wo es dann so, boah, nee, also das hätte ich echt nicht gebraucht, das Ganze. Ich fand es extrem anstrengend, die Show. Und ich hatte auch letzte Woche schon bei Square Enix gesagt und auch angekündigt, also das wahrscheinlich, ich gehe nicht davon aus, dass die Show angenehm zu schauen wird. Und das ist auch eingetroffen für mich persönlich. Also ich fand es einfach, also es sind interessante Spiele dabei, coole Spiele auf jeden Fall. Das gibt es echt Tolles zu erzählen, aber das, was das eine ganze Aufmachung angeht, das war echt anstrengend einfach nur. Und auch dieses ganze gekünstelte, ich kann damit ab und zu leben, auch bei Jeff Keighley hat man sowas und das, ja, eine Zeit lang geht das, aber wenn du es 3 Stunden lang ertragen musst, so ein bisschen, und dann, nee. Egal, lass uns auch von uns zum Gelaber vielleicht wegkommen, dann vielleicht auch schon zum ersten Spiel dann, ja, was dann gezeigt wurde. Wir gehen das Ganze auch ein bisschen chronologisch durch. To all indents entering Cluster 13, behave, or I'll have you f***ing recycled. You have shown an aptitude for applying lethal solutions to conflicted situations. Angefangen, das erste interessante Spiel, was wirklich aufgetaucht ist, ist The Ascent. Ist ein Xbox Series X exklusives Spiel. Und es kommt auch im Laufe des Jahres, es sollte eigentlich auch schon letztes Jahr rauskommen, das ist natürlich auch eins von diesen typischen Corona-Spielen, das auch hier verschoben wurde. Vielmehr, eigentlich der Trailer hat gar nicht so viele neue Infos gezeigt, man hat ein bisschen mehr Gameplay gesehen von dem Ganzen. Ist ein easy Twin-Stick-Shooter mit einem Cyberpunk-Setting. Das Ganze ist vor allem storymäßig und von der Inszenierung eigentlich ganz interessant, weil das auch diese ESO-Perspektive mit einem Co-op-Story-Game, das ist relativ ungewöhnlich. Die meisten sind so kleine Roguelike-Games meistens in dem Genre. Und das, wie gesagt, das könnte echt ganz interessant werden. So ein bisschen ein paar Fragezeichen stehen noch über dem Kopf, wie wirklich, wie sehr sich jetzt die ganzen Charaktere und Fraktionen, wie sich Entscheidungen darin auswirken, wie viel da möglich ist, das weiß man nicht so wirklich bisher. Aber ich habe Lust auf das Spiel zumindest. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, das Spiel. Ich dachte schon allein, dass es Xbox Series X exklusiv ist. Das ist schon allein deswegen ganz interessant, was dann bei dann auch rauskommen wird bei dem Ganzen. Aber ja, das wäre so das Erste gewesen, was ich echt ganz cool fand. Auf jeden Fall könnte man auf dem Zettel haben.
Ja, es hat vor allem so ein bisschen auch nach Cyberpunk 2077 auch wieder diesen typischen Cyberpunk-mäßigen Stil. Shadowrun wurde es auch mit verglichen. Ist auf jeden Fall das Genre gerade wieder mehr in Mode.
Ja, also es gab zuletzt so ein paar Spiele, die so in diese Richtung gingen, ungefähr. Also gab es bessere und schlechtere Vertreter ungefähr. Also gerade wenn man Cyberpunk jetzt nicht gerade zufrieden war, was dieses Cyberpunk-Feeling anging unbedingt oder eigentlich das gegeben hat, was man wollte. Ja, vielleicht könnte die Ascent ein bisschen mehr in diese Richtung schlagen. Man sollte nicht aber kein AAA-Spiel oder irgendwas in die Richtung erwarten. Also es sieht schon sehr nach sehr viel Arcade-Ballerei auch trotzdem doch aus. Ungefähr, also, aber wie gesagt, aber auf einem guten Niveau, würde ich, ist meiner Einschätzung nach.
Ja, kann ich nur weitergeben. Genau, dann als nächstes haben wir auf unserer kleinen Liste drauf The Wild at Heart. Das war ein, ja, sehr Comic-Look-mäßiges kleines Adventure, das bei mir zumindest so ein bisschen so Earthbound-Vibes ausgegeben hat. Ein Spiel, das ich nicht gespielt habe, aber wovon ich natürlich in den Erfahrungen, in den Erzählungen groß mitbekommen habe. Und auch hier geht es irgendwie um einen kleinen Jungen, ein kleines Mädchen, was so eine Kinderstory erzählt, um irgendwas Mystisches. Die beiden machen sich durch den Wald auf und das hat auf jeden Fall grundsätzlich von diesem netten kleinen Comic-Stil und dem milchzähnigen Grinsen von dem Hauptcharakter schon mal direkt bei mir die richtigen Knöpfe gedrückt und das wollte ich weiterspielen, das niedliche Ding. Aber es hatte auch so ein bisschen diese Pikmin-Vibes, ne? Da hattest du direkt Assoziationen dran, Steffen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, die kleinen Wesen, die man da drin sammelt, man scheinbar ist man mit sehr vielen diese kleinen Wesen, die ich als Pikmin erkannt habe, die heißen Elflinge im Spiel und im Endeffekt, die sehen aber sehr Pikmin-mäßig aus und man scheint die auch in so kleinen Massen zu sammeln und denen auch zu sagen, was sie herumtragen sollen, zum Beispiel kleine Aufgaben für einen zu übernehmen. Also ich glaube, das Rätseldesign basiert wahrscheinlich ziemlich auf diesen Elflingen dann, das Ganze. Ich persönlich habe da so ein bisschen Don't Starve mit Pikmin praktisch drin gesehen in dem Spiel, ungefähr mit dem man durch die Wälder streift. Ich glaube, das Ding, also das wird von Humble Games gepublished und diese Humble Bundle-Spiele bzw. Humble Games-Spiele, die sind in der Regel alle immer ziemlich auf einem sehr guten Niveau, also wirklich gehören zu den besseren Indie-Spielen, wo man eigentlich immer so typischer Indie-Publisher, wo man erwartet, dass die Games eigentlich immer sehr gut werden. Und ich glaube auch The Wild at Heart also wird auch in diese Kerbe schlagen. Das sah sehr vielversprechend aus auf jeden Fall. Ich habe Lust drauf.
Ja. Ja, wie war das mit Humble Bundle? Das kommt natürlich ursprünglich aus diesem Indie-Game-Store, die halt die Sachen zusammengepackt haben zu dem besagten Humble Bundle, wo man zu einem frei wählbaren Preis damals sich Indie-Spiele im Paket kaufen konnte. Die sind mittlerweile ein Publisher und die gehören IGN, dem großen Videospiel-Berichterstatter, genau, richtig?
Wurden inzwischen ja von IGN, hat Humble Bundle damals aufgekauft vor einiger Zeit. Und, aber da waren sie, glaube ich, auch schon Publisher gewesen. Und jetzt, wie gesagt, machen sie noch verstärktes Publishing. Da kommen inzwischen extrem viele Spieler, gerade vor allem am Anfang waren es meistens nur PCs oder haben die Sachen nur für den PC portiert worden. Inzwischen kommt da extrem viel auch auf die Konsole, was, wie gesagt, was ich persönlich sehr gut finde, weil die Spiele eigentlich immer relativ top sind.
Apropos Top-Spiele, sie haben natürlich, es wurde zu Anfang der Pressekonferenz angekündigt, dass ich glaube insgesamt 100 Spiele oder was haben sie gesagt, wollten sie vorstellen. Das ging natürlich nur, indem man ein bisschen das Tempo angezogen hat hin und wieder. Deswegen kamen dazwischen immer so kurze Segmente, wo mal im Schnelldurchlauf tak, 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 tak mehrere Spiele erzählt wurden. Da haben wir auch ein paar uns rausgeschrieben. Steffen hat zum Beispiel direkt gesagt, als er das erste Mal gesehen hat, Echo Generation, das habe ich gespielt, da würde ich was zu sagen. Steffen, warum?
Ja, Echo Generation ist praktisch so ein Voxel-RPG, würde ich es jetzt einfach mal ganz spontan nennen. Und es hat vor allem, ich habe die Demo bereits gespielt im letzten Jahr, und es hat so ziemliche Stranger Things Vibes ungefähr. Also man spielt da relativ, übernimmt im Endeffekt einen kleinen Jungen in so einer kleinen Vorstadt und das sind unheimliche Vorfälle passiert in dieser Ort, wie bei Stranger Things. Also wer die Serie kennt, du erkennst es direkt wieder, hast das Gefühl, du spielst eigentlich eine andere Version von dieser Serie gerade. Und das sind auch ganz runden Kämpfe gegen große Ratten und so ganz, die auch sprechen können und komische Stories erzählen irgendwie und lustige Dialoge mit irgendwelchen Waschbären. Und da war so, also super viel tolles Zeug drin. Also das will ich auf jeden Fall im Schirm behalten. Das wird, glaube ich, toll werden, das Spiel. Also da habe ich echt Lust drauf bekommen, nach der Demo das auch weiterzuspielen und zu leveln, meinen Charakter und meine kleine Schülertruppe, was ich dann gespielt habe. Also das wird auf jeden Fall toll werden. Ne? Dann wollte ich noch zu einem nächsten Spiel das übernehme ich auch direkt, das habe ich auch schon genannt, nämlich Riftbreaker, das habe ich auf dem Schirm auch schon seit einiger Zeit, da habe ich auch schon den Prolog gespielt, den es auf Steam auch kostenlos zu spielen gibt, den ganzen. Das Spiel sollte auch schon letztes Jahr rauskommen, wurde auch verschoben, jetzt auf dieses Jahr. Ich hoffe, dass es bald rauskommt. Das ist ungefähr, die hatten vor, ist von den Exos Studios das Ganze, und die hatten vor, das Tower Defense Spiel X-Morph Defense gemacht ist. Da ist man mit einem Alien-Raumschiff rumgeflogen und hat die Erde, eine Invasion auf der Erde gestartet, und dann hat man da versucht, Tower Defense-mäßig dann die Erdlinge, die mit Panzern und allem angerückt sind, versucht haben, die Türme von einem zu zerstören, hat man dann kaputt gemacht. Das heißt, spielerisch war das echt gut gewesen und sah vor allem optisch extrem gut aus. Riftbreaker ist jetzt ungefähr so eine Mischung aus bisschen Tower Defense auch und Factorio, das was vor allem PC-Leute kennen werden, was viel mit Automatisierung zu tun hat. Das heißt, ihr werdet auf dem Planeten abgesetzt, macht ganz viele Gegenstände kaputt, sammelt Naturalien, um damit dann eine Basis aufzubauen auf diesem Planeten und dann Energieversorgung. Versucht ihr dann verschiedene Strommasten aufzustellen und so weiter und werdet dann die einheimische Bevölkerung oder die Tiere greifen euch dann an und ihr müsst euch dagegen verteidigen. Das sieht auch wieder echt gut aus. Ich habe auch, wie gesagt, den Prolog schon gespielt und das ist auch sehr vielversprechend. Also da habe ich echt, das wird Spaß machen, denke ich.
Ja, was ich direkt dachte, was mir Spaß machen würde, ist, das hast du auch gespielt, aber ich will mal kurz erwähnen, bevor du mit der Expertise dazu kommst, das Griftlands hat mich direkt angesprochen. Das müsste auch auf dem PC schon länger drauf sein. Das ist eine Art, storymäßiges Adventure, so wie ich es aus dem Trailer raus erfahren habe, mit Karten. Das hat mich direkt an was für mir geliebte Slay the Spire erinnert, was ich im PC auch rauf und runter gespielt habe. Hier scheint nur der Fokus mehr auf Geschichte zu sein und es hat auch so einen netten kleinen Graphic Novel Comic Look. Was weißt du mehr zu Griftlands, Steffen?
Ja, Griftlands ist auch schon allein deshalb interessant, weil es kommt von Klei Entertainment und Klei hat einfach nur super Spiele gemacht in den letzten Jahren. Also da kann man wirklich, egal was sie rausbringen, das ist eigentlich immer top und auch die letzten Sachen sind leider nur auf dem PC erschienen. Wie ist es jetzt mit Oxygen? Habe ich gerade den Namen ehrlich gesagt vergessen. Es ist schon spät gerade, sehr spät. Bei uns werden wir das aufnehmen. Ungefähr, aber die haben wirklich eine tolle Riege an Spielen, die eigentlich immer im 90er-Bereich irgendwo anzusiedeln sind. Und Griftlands ist so praktisch ein Roguelike-Kartenspiel im Endeffekt, aber mit Story. Das Ganze ist so insofern interessant, auch nochmal, das Kartenspiele mit so aktuell extrem viele und Roguelike in diesem Genre gibt es jetzt nicht gerade mehr wenig, aber das ist insofern interessant, weil du auch nicht nur die Kämpfe mit dem Kartenset bestreitet, sondern du hast ein Deck für Kämpfe und ein Deck für Konversationen, die du in die Spielwelt dann ein bisschen mit Leuten anzufreunden oder sie zu überlisten. Und dann je nach Charakter hast du verschiedene Karten, diese Sets drin und kannst diese Decks anders aufbauen. Und wie gesagt, es gibt aktuell, kann man schon die Early Access, kann man schon aktuell kaufen, auch aus dem Epic Games Store. Ich glaube, inzwischen gibt es auch auf Steam schon auch die Early Access Version. Das dürfte dann auch, ich glaube, jetzt bald soweit sein, dass es auf der Konsole erscheint, das Ganze. Also da bin ich auch echt gespannt drauf, dass wir auch, glaube ich, wieder auf einem extrem guten Spiel werden.
Well, Guppy, you did it. Your first catch. 40 years, and you still surprise me. I know this place seems strange. A fishing town afraid to fish. But that's why our new venture might just stay afloat. Because all those stories about the mystical monsters of Moonglow are exactly that. Stories. This bay is full of amazing new creatures waiting to be discovered. So we'll find them and share them with the world.
Ja, und nachdem dann dieser kleine Schnelldurchlauf vorbei war, wo die ganzen kurzen Trailer durchgezeigt wurden, gab es dann die nächste oder die erste größere Sequenz, wo man sich mal länger einem Spiel gewidmet hat. Das war in diesem Fall Moonglow Bay. Ein Spiel, das uns als Angel-RPG angekündigt worden ist, wo ich grundsätzlich erstmal gar nicht so ein Interesse hatte, weil ich meistens kein großer Fan von Angel-Minispielen in Videospielen bin. So, das habe ich bei Final Fantasy XV schon nicht angefasst und bei Animal Crossing könnte ich auch ganz gut darauf verzichten, die Fische da aus dem Teich zu ziehen. Aber was mich da in seinen Bann gezogen hat, ist tatsächlich diese ganze Story-Prämisse. Es spielt wohl irgendwie im Kanada der 1980er Jahre. Und man spielt, wie es selten in Spielen der Fall ist, eine ältere Person, wo der Partner vor einer Weile gestorben, auf See verschollen ist oder so, innerhalb eines Fischerdorfes, wo die ganze Dorfbevölkerung aufgehört hat zu fischen, weil sie aus Aberglauben sich fürchtet vor dem Meer. Und irgendein größeres Mysterium ist da im Dickicht versteckt quasi. Der Kern-Gameplay-Loop dieses Spiels besteht eigentlich aber tatsächlich dann, deswegen Angel-RPG, aus dem Fischen von Fischen, die zu kochen und dann wieder zu verkaufen. Man hat einen kleinen Companion, einen Hund als Begleiter, der wohl Waffles heißt, wie das Entwicklerduo uns erzählt hat. Auch das fand ich, glaube ich, so das absolute Highlight der ganzen kleinen Präsentation. Die beiden Entwickler, die das eingeladen wurden, um jetzt ihrem Spiel zu erzählen, die sich dann so gemeinsam ihr Headset geteilt haben und die dann nur einen Knopf im Ohr hatten vom Kopfhörer. Auf jeden Fall hat es mich direkt groß interessiert. Es hat auch, wie bereits ein anderes Spiel, wie das Echo Generation, glaube ich, auch so einen Voxel-Stil, wo ich sonst nicht immer so ein großer Fan von bin, aber das war eigentlich ganz schön umgesetzt. Man kann sich dann mit der ganzen Stadt anfreunden und eben allgemein so ein bisschen Mystery-mäßig offenbar das Mysterium aufklären, wohin denn jetzt der eigene Partner verschollen ist, den man am Anfang des Spiels dann, glaube ich, sogar irgendwie auswählen kann. Zumindest konnte man dann da sehen, dass da irgendwie Polaroid-Fotos sind, wo man dann entscheiden kann, okay, das war die Person, die ich auf See verloren habe.
Ja, ich persönlich fand es sehr sympathisch daran, dass es einer dieser Chill-Games im Endeffekt ist, so wirklich dieses, was man bei Animal Crossing, Stardew Valley, Harvest Moon und wie sie alle heißen, so ungefähr ein bisschen hat, so dieses eigene Tempo, mach wie du Lust hast, so ein bisschen und sich nicht stressen, mal keine Aufgaben unbedingt, die direkt vorgegeben sind, so total einfach nur irgendwie das abzuhaken, sondern einfach so entspann dich, mach deinen Tagesablauf. Also das Spiel soll ja ungefähr 10 Stunden lang sein und ich glaube, es werden 10 entspannte Stunden auf jeden Fall in dem ganzen Ding und ich auch dieser Mystery Twist ein bisschen mit diesen Fischen, die dann auch also wirkt auch, zumindest wurde da was angeteasert, was auch zumindest das Ganze ein bisschen, also es dann wirklich ein bisschen mehr dahinter ist, als nur jetzt Fischer werden und die Stadt aufbauen mit deinen Fischen, die du gefangen hast, sondern vielleicht ist auch noch ein bisschen mehr dahinter in der Story. Das könnte ganz witzig sein.
Ja, das hat der Entwickler auch noch groß angekündigt, dass irgendwie die Fischdesigns ganz absurd irgendwie aussehen sollen und ich fand es dann auch interessant, dass tatsächlich dann doch 10 Stunden lang ist. Deswegen haben sie wohl storymäßig viel geplant bei Bunny Hug Studios, also Hasen umarmen, nicht hacken, sondern umarmen, ist auf jeden Fall, ich glaube, einer der größten Titel, die ich so in Erinnerung behalten habe von der Präsentation, sollte man auf dem Zettel behalten. Spannend. Ja, und vom einen niedrig grafikmäßigen oder bewusst auf Retro und minimalistisch getrimmten Spiel direkt zum nächsten zu Art of Rally, das sogar eine Empfehlung bekommen hat von den Leuten von Top Gear, die das beschrieben haben als Rally-Rennspiel, aber Zen und Entspannung. Also auch wie bei Moonglow Bay wird es wohl auch da ein sehr entspanntes Spiel werden. Steffen, was hast du gehalten vom Art of Rally-Trailer?
Ja, eigentlich das letzte Rally-Spiel, das ich glaube ich mal gespielt habe, schon war wahrscheinlich schon das richtig, richtig serious Rally-Game, das war glaube ich auf WRC oder so, auf der PS2, glaube ich, war es noch damals gewesen. Das war super gewesen, das Spiel. Da hat mir Rally, das war das erste Mal, dass mir Rally-Spiele, wo ich das Gefühl hatte, das macht, kann ja echt Spaß machen, das Zeug. Das ist ja gar nicht mal so total anstrengend und nur nervtötend, wenn du gegen die Zeit fahren musst. Aber das wirkte, und jetzt habe ich lange schon keins mehr angefasst, mal die Dirt-Spiele und sowas abgesehen, die alle so ein bisschen arcadig sind. Und Art of Rally hat aber irgendwie so ein gewisses, das wirkte irgendwie ganz cool. Ich fand zwar den Look, der hat mich jetzt nicht so angesprochen, weil das auch sehr typisch, was man schon sehr häufig inzwischen gesehen hat, auch das Ganze. Aber so vom Synthi-Soundtrack, der da irgendwie drin war, und das, die Umgebung, das Fahren einfach mit dem Rally-Auto durch die Gegend, irgendwie wirkte das ganz cool. Also irgendwie hatte ich Lust drauf, das mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob es mich packen wird, aber irgendwie war es cool.
Ja, und auch da, dieser Low-Poly-Stil hat mich direkt irgendwie in seinen Bann gezogen und ich habe auch mal wieder Lust auf ein taugliches Rennspiel oder so. Nach all dem, was da so rausgekommen ist, müssen es vielleicht die Indies langsam richten, wenn Need for Speed keine guten Teile mehr hinkriegt.
Okay. Mal schauen. Gehen wir direkt zum nächsten, was da noch kam. Da war ein Trailer zu Craftopia. Das Ganze ist ungefähr ist eine relativ komische Genre-Mischung. Das gibt es auch schon jetzt seit einer Weile im Early Access auf dem PC. Bis jetzt dieses Jahr soll es dann auch rauskommen, das Ganze auf der Xbox. Vom Look her hat es ein bisschen was von Breath of the Wild mit Anime-Figuren. So. Das hat man zuletzt auch schon mal bei einem anderen Spiel erlebt, das ich jetzt nicht größer erwähnen will. Aber da steckt auch so ein bisschen Pokémon und wieder Factorio drin, also Automatisierung. Im Endeffekt ist es zum Beispiel möglich, sich Hirsche zu fangen und diese dann zu Hause in eurer Basis in Laufräder reinzustecken, damit diese eben eure Basis dann betreiben, wo dann Laufbänder betrieben werden, auf denen dann Kühe, glaube ich, zu irgendwelchen Schlachtbänken geführt werden oder ähnlichem. Also da ist ganz viel Zeug drin. Da steckt, momentan ist das noch sehr teilweise chaotisch, das Ganze. Ich habe es bisher nur wenig angespielt. Mir wurde auch von meinen Freunden geraten, das auch ein bisschen abzuwarten, dass da noch ein bisschen mehr Inhalt drin steckt. Ich hoffe, dass dann in der Vollversion wird es auf jeden Fall um einiges mehr Inhalt noch bieten. Aber das war auf jeden Fall, das sieht schon vielversprechend aus. Vor allem hat auch einen guten hat auch wieder einen Chor-Aspekt. Mich als Multiplayer-Freund ist das sowieso immer ein positives Zeichen, dass ich mir zumindest mal anschauen werde.
Aber ist ja auch irgendwie so ein Pokémon-Element oder was, ne? Ich habe nur gesehen, wie er da irgendwie Giraffe mit irgendeiner Form von Fanggerät, Pokéball, Abklatsch fängt oder so. Also,
ja, genau. Im Endeffekt ist es wie ein Pokéball. Ja, wie gesagt, du kannst ja die Hirsche fangen, dann wie mit so einem Pokéball praktisch und dann zu Hause über die in die Basis dann reinstecken. Also, da gibt es relativ viel in diesem Basis. Ansonsten bist du halt ein Dungeon Slayer, kämpfst auch ganz normal, diese Second Slay, da hast du, glaube ich, drin. Bist in Dungeons unterwegs. Also, da bist du mit dem Hoverboard, fährst du, glaube ich, durch die Spielwelt. Also, das ist irgendwie alles ganz nett. Ich bin gespannt, wenn es bei uns das Testmuster eintrifft, auf jeden Fall. Ich will mal gucken, vielleicht schnapp ich es mir. Mal schauen, wie es soweit ist.
Alles klar.
Aber worauf man nicht so lange warten muss.
Genau, das ist Testmuster nämlich schon eingekommen bei uns.
Genau, das ist nämlich Narita Boy. Das ist von Team 17, wird es gepublished, das Ganze. Das ist so ein 2D-Action-Adventure. Da will ich jetzt gar nicht so viel größer drauf eingehen, weil Ulrich hat es schon gespielt. Ich kann sag schon mal, ihn hat es auf jeden Fall hat's sehr angetan, war davon gewesen. Und den Test könnt ihr auch schon bald lesen. Bei uns im nächsten Heft dann. Kommt am 30. März raus, das Ganze.
Genau, Team 17, das sind die Macher von Overcooked unter anderem. Das wäre schon mal ein gutes Zeichen als solches. Und auch da hat mich wieder der Look sehr angesprochen. So, das hatte diesen netten kleinen VHS-Filter oben drauf und ist wohl irgendwas Hack-and-Slay-mäßiges. Hat mich direkt ästhetisch angesprochen.
Ja, zu Team 17, ich glaube, die sind nur Publisher bei Narita Boy zumindest, sind, glaube ich, nicht die Entwickler davon. Aber Team 17 ist auch wieder so ein typischer Indie-Publisher, die auf jeden Fall sehr viele sehr gute Spiele auch haben. Also inzwischen haben früher, ja, sind vor allem für die Worms-Reihe bekannt. Und die haben aber inzwischen auch sehr viele Indie-Publishing-Deals am Laufen. Und da ist immer eine relativ gute Auswahl. Und da kann man auf jeden Fall, sind es auch Spiele, worauf ich immer ein Auge habe, wenn da was angekündigt wird von der Seite.
The creepy AI-driven Mr. Peterson. Dann gab es nämlich noch einen zweiten Teil anzukündigen. Ich weiß gar nicht, ob das auf PC schon raus war.
Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, der zweite Teil ist wirklich dann neu für alle.
Nee, genau. Wir reden nämlich von Hello Neighbor 2, das Einbruchsspiel, wo man als Journalist den Machenschaften seines zwielichtigen Nachbarns auf die Spur kommen will. Und der macht Jagd auf einen in seinem eigenen Haus. Und das wurde damals schon angepriesen über diese clevere KI des Nachbarns, die wohl Stück für Stück von einem lernen soll und eben danach zum zweiten Mal nicht drauf reinfällt, dass man sich im selben Schrank versteckt hat. Und das haben sie jetzt beim zweiten Teil nochmal einen draufgesetzt, Steffen, ne? Oder wie war das angekündigt?
Ja, also diesmal ist es wohl so, dass es von allen Spielern, die dieses Spiel spielen, werden wohl die Verhaltensweisen mitgeschnitten sozusagen und übernommen. Und dadurch soll die KI von dem Mr. Peterson, wie der Nachbar heißt, soll praktisch lernen davon. Das soll dafür sorgen, dass sich jeder Spieldurchlauf anders spielt und dass sich immer anders verhalten wird. Wie das am Ende in der Praxis aussehen wird, da bin ich sehr gespannt, wie sehr sich das wirklich auswirkt. Ich persönlich fand Hello Neighbor ganz furchtbar, den ersten Teil. Auch die späteren Ableger, die es dazu gab, die Spin-offs und den Multiplayer-Ableger, fand ich ganz furchtbar. Also das ist nichts für mich, das Ganze. Aber ich bin gespannt, zumindest was die Technik davon angeht, wie das wirklich bei den Leuten ankommen wird und ob das dann ein Always-Online-Spiel dann auch sein wird, was das nur wegen dieser KI dann, was es vielleicht auch ein bisschen dann nervig macht, das Ganze, wenn man immer dafür online sein muss für so eine Art von Spiel. Aber auch irgendwie die Nachbarschaft, sondern diesmal auch Stories, oder die Nachbarn, die auch noch in der Nachbarschaft irgendwie leben, die sollen wohl auch noch irgendwelche kleinen Stories enthalten. Ob das wirklich so ausschlaggebend ist, ich bezweifle es ehrlich gesagt, aber warten wir es mal ab, vielleicht kommt der dabei. Ist das, ich meine, das ist nicht das erste Spiel, bei dem vielleicht der zweite Teil so viel, viel besser wird als der erste. Also warten wir es ab.
Also mich hatte eigentlich direkt das Konzept so sofort angesprochen. Das hat direkt diese Gefühle ausgelöst zu Meine teuflischen Nachbarn, einer meiner liebsten kleinen Horror-Gruselfilme, was das Ganze angeht. Und ich hoffe, dass, wenn du sagst, der erste war, hat nicht so gut getaugt. Ich habe leider von der Reihe noch nichts gespielt. Habe aber natürlich irgendwie so den Hype um das Spiel mitbekommen. Deswegen bin ich gespannt, ob man dem diesem AI-basierten trauen kann. Keine Ahnung. Hier Crackdown 3 soll es doch auch schon so groß irgendwie aus Rechenpower aus der Cloud setzen. Muss man schauen, ob es am Ende nicht viel nur groß Gerede um wenig ist, wenn da der Nachbar Cloud-basiert lernen soll, wo sich die Spieler verstecken.
Ja, warten wir es ab.
Aber gut, apropos Spielergemeinden und Hype darum. Ein Spiel, was jetzt auch schon für sein Meme-Potenzial unter anderem angekündigt worden ist und wo es auch ein längeres Segment in der Präsentation drum gab, war Soup Pot. Eine Art Kochsimulator, aber nicht so Cooking Mama knuddelig zeichentrickmäßig, sondern schon realistischer. Das Essen sah auf jeden Fall verdammt lecker aus. Und es ist alles sehr von der asiatischen Küche inspiriert. Die beiden Entwicklerinnen stammen auch, oder das ist ein Team, das sind nicht nur die beiden, die da vorgestellt wurden, aber die beiden stammen aus den Philippinen. Und es ist wohl auch von dieser Küche, asiatischer Küche allgemein inspiriert. Und in der Welt von Soup Pot gibt es ein Facebook fürs Kochen. Es heißt klassischerweise auch Cookbook. Und Essen zubereiten für die Likes ist wohl die grobe Idee daran. Auch da hast du sehr viel ausgesetzt über irgendwie Meme-Potenzial. Und es gibt, glaube ich, irgendwie Achievements für die 5-Sekunden-Regel, wenn einem Essen auf den Fußboden fällt und man es dann noch vor Ablauf von 5 Sekunden wieder in den Topf zurückschmeißt, gibt es irgendwie ein Achievement zu unlocken oder sowas. Ich weiß es nicht. Die haben es tatsächlich so lange gezeigt, dass ich es fast wieder ein bisschen interessant fand. Aber so grundsätzlich netter kleiner Kochsimulator, interessantes Indie-Konzept.
Ja, das war ganz nett gewesen. Ich persönlich fand am coolsten, dass es so ein bisschen mehr nicht dieses typische Machen-Rezept einfach nach-Prinzip war, sondern dass sie gesagt haben, dass mehr so ein Kochen nach Gefühl, wie es in der asiatischen Küche angeblich so der Fall ist, dass so ein bisschen mehr einfach so von wegen, wenn du irgendwas abmisst zum Beispiel, machst nach Gefühl und nicht so von wegen, jetzt musst du 500 Gramm Wasser abmessen oder 3 Kartoffeln müssen da reingeschnitten werden in den Scheiben, sondern so ein bisschen nach Gefühl kochen und gucken, was dabei rauskommt ungefähr. Das fand ich persönlich, das war das Coole für mich an dem Spiel gewesen. So der Rest an dem Ganzen, die Präsentation war da viel zu lange einfach für das Spiel, für das, was es hergibt, dann das Ganze. Aber das, wie gesagt, das könnte nett sein, so mal für zwischendurch, glaube ich. Aber ansonsten fand ich das relativ belanglos, das Ganze.
Ja, das hat einen kulturellen Einfluss, ist auf jeden Fall interessant. Das ist sowieso immer cool, wenn irgendwie andere, nicht so westliche Einflüsse bei Spielen Erwähnung finden. Aber gut, vom Kochen hin zu dämonischem Schabernack. Denn auch angekündigt wurde Demon Turf. Da kann man jetzt theoretisch sogar gerade schon eine Demo spielen. Das war eine sehr interessante Mischung aus einer 3D-Welt, aber einem Sprite-Charakter als Hauptfigur, die auch sehr offensichtlich 2D ist und sich eben so in die Animationsphase, wenn sie sich dreht, sieht man direkt, wie das wechselt zum jeweils anders aussehenden Sprite. Aber kein Look, der für mich wirklich groß funktioniert hat, Steffen. Wie siehst du das?
Ja, also mir ging es irgendwie ähnlich. Irgendwie hat mich, ich fand es irgendwie interessant, aber irgendwie fand ich es auch ziemlich hässlich, was aber auch teilweise am Artdesign lag. Und dann auch diese ganzen anderen Figuren, die dann im 2D dann auch auftauchen, irgendwie so ganz, ganz gut rübergekommen ist es bei mir nicht irgendwie. Aber irgendwie trotzdem habe ich mal Lust, das auszuprobieren zumindest. Ist irgendwie auch so eine Mischung aus Jump'n'Run vor allem, irgendwie dieser 3D-Welt, so relativ klassisch Jump'n'Run hat das Gefühl, aber auch so ein bisschen Kämpfen war mit drin. Also zumindest die Demo, die sie angekündigt haben, die werde ich, glaube ich, zumindest mal installieren und ausprobieren. Aber ob das am Ende was taugt, das Ganze, mit den Dämonen, dieser Look, das war auch alles nicht so meins gewesen, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das kann man mal ausprobieren, wenn ihr euch für Dämonen interessiert und spezielles Art-Design. Also das, glaube ich, kann man zumindest sagen, dass es so ein spezielles Design ist, das man irgendwie zumindest nicht bei anderen Spielen so vorfindet in der Regel. Also das kann man sich schon mal dann anschauen vielleicht. Und vielleicht taugt es was, also ich will es nicht vorverurteilen. Aber was ich vorverurteilen will, komme ich gerade direkt zum nächsten.
Ja.
Da kann ich direkt sagen, also Song of Iron. Das ist so ein 2D-Wikinger irgendwie Spiel, also 2D, von links nach rechts läuft man, so ein bisschen Brawler-mäßig, Hack and Slay hat das eigentlich was. Ist so mit Wikingern unterwegs und hat so gewisse Limbo-Vibes, weil eigentlich immer auch viele Passagen drin sind, wo ihr nur diesen Schattengestalt euch sehen könnt. und dich dann so ein bisschen durch die Welt kämpfen müsst teilweise und dann noch so kleine Mini-Rätsel, Schieberätsel und so Zeugs erledigen müsst. Und da habe ich die Demo auch letztes Jahr gespielt. Boah, also das war echt, ich hatte große Hoffnung, dass das irgendwie cool sein könnte, aber Song of Iron ist echt, die Kämpfe waren furchtbar gewesen. Das Trefferfeedback war gefühlt kaum vorhanden. Und sobald auch diese 3D-Optik kommt und von dieser Limbo-Optik weggeht und dann diese 3D-Kämpfer auftauchen, so ein bisschen, dann, oder die 3D-Figuren für diese 2D-Kämpfer auftauchen. Boah, nee. Also das hat mir sowas von gar nicht keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich die Demo auch relativ schnell installiert und habe gewusst, das Song of Iron brauche ich nicht. Also das, glaube ich, kann man relativ auf dem Stapel, muss man nicht ablegen und lieber weiter zum nächsten Spiel.
Das da wäre Nobody Saves the World. Das ist das neue Spiel der Guacamelee-Macher. Das ist das Jump'n'Run mit dem Luchador-Wrestler von 2013, was alles ein bisschen sehr humorig war. Und die haben sich jetzt einem neuen Genre verschrieben, auch wieder mit Comic-Look zwar, aber diesmal wird es ein Dungeon-Crawler-Rollenspiel mit einem großen Action-Einschlag und es hat den netten kleinen Gag, ich glaube, man spielt am Anfang, kommt wird in diese Welt hineingeworfen, als so ein, ich glaube, sie haben es selber graues Baby genannt, also so eine graue, nicht weiter besondere Figur und die findet einen Zauberstab, mit dem sie ihre Form verändern kann. Und dadurch öffnet sich dann ein ganzes Roster an verschiedenen Formen und dann baut sich so ein Bild aus von verschiedensten Figuren mit den verschiedensten Fähigkeiten. Man kann sich, glaube ich, ganz am Anfang schon direkt in eine Ratte verwandeln. Dann gibt es doch irgendwie einen Muskelmann, einen Geist habe ich gesehen im Trailer. Eine wilde
Schildkröte,
ja. Also viele verschiedene Kostüme oder Formen eben, die alle verschiedene Fähigkeiten haben und auch da haben wir schon gesagt, es gibt wohl einige Bildvarianten, die so sehr overpowered sind und überhaupt nicht funktionieren, deswegen muss man da auch regelmäßig wohl seine Builds wechseln, damit es nicht zu unfair als solches wird. Auch die Dungeons haben sie angekündigt, sollen sehr variantenreich sein, 25 Stück oder so soll es davon geben und da ist auch vom Lebkuchenhaus übers UFO alles irgendwie dabei. Das sah alles sehr wild aus. Und das Hack'n'Slay-Konzept passt da auf jeden Fall drauf. Wird aber kein Roguelite oder so. Das haben sie extra nochmal betont, nicht?
Genau, das wird eine Story, das Ganze, beziehungsweise es wird eine kohärente Geschichte wird praktisch erzählt. So ein bisschen, übrigens, die haben jetzt nicht Baby genannt, sondern haben, glaube ich, Nobody haben sie einfach genannt. Von wegen man so eine Art, oder das sieht halt aus wie so eine weiße Geistergestalt. Sieht fast aus wie eine weiße Geistergestalt, irgendwie das Ganze. Am Anfang, aber wie gedacht, man redet ja relativ schnell, kommt man in diese Form rein. Da wirst du wahrscheinlich nie wieder so sehen. Außer vielleicht in bestimmten Situationen. Von daher ist das relativ schnell erledigt mit dem Nobody. Und später ist man dann vielleicht Ninja Turtle, Muskelmann, irgendwas. Das Ganze. Ja, die haben das letzte Spiel von ihnen war noch aus Guacamelee 2 gewesen, was sie, glaube ich, gemacht haben. Das war nur noch 2018. Ich glaube, seitdem hat es wahrscheinlich daran gewerkelt, nehme ich an. Im Ganzen. Also, ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Das, wie gesagt, die Guacamelee-Spiele, die waren alle sehr kompetent, waren gute Indie-Spiele gewesen. Jetzt ein bisschen mit Top-Down-Action, RPG, mit leichten RPG-Elementen. Ja, gerne. Also ich nehme es auf jeden Fall. Comic-Look hat mir nicht so ganz dazu gesagt, muss ich sagen, aber das habe ich jetzt nicht so. Also sah trotzdem teilweise sehr witzig und charmant aus, muss ich sagen. Ein bisschen abgedreht auch das Ganze. Also kann gerne kommen.
Ja, es hat auf jeden Fall so ein bisschen so einen Crude-Stil, so ein bisschen ausgeflippter alles, visuell auch.
Ja, also bei Guacamelee war ja auch schon so ein bisschen der Humor, weil er auch immer sehr auch weit im Vordergrund gewesen noch. Und ich nehme an, dass gerade diese Muskelmann-Figuren und so, die sahen so abstrus aus und die ganzen Gesten-Animationen, also das dürfte auch wahrscheinlich wieder mit viel Humor versehen sein, das ganze Projekt.
Ja, weniger abstrus und dafür klassisch japanisch sah das nächste Spiel aus, das wir besprechen wollen, das vorgestellt wurde. Astria Ascent oder Astria Ascent, ich weiß es nicht. Ein JRPG im 2D-Look, in dem man Halbgötter spielt und große Namen wurden gedroppt. Das ist, glaube ich, unter anderem der Sounddesigner von Final Fantasy XII beteiligt. Der hat sich zumindest als solcher vorgestellt. Unter anderem Und ja, Steffen, hast du genau verstanden, welche Story dir die beiden Japaner mit Untertitel da näher bringen wollten zu ihrem Spiel?
Also die Story habe ich nicht so ganz verstanden, außer dass man Demigötter übernimmt. Irgendwie, ich war ehrlich gesagt so fasziniert von diesem ganzen Art-Design. Das hat mich irgendwie die ganze Zeit nicht losgelassen. Ich habe die ganze Zeit auf die Bilder geguckt und dachte mir, oh, das sieht irgendwie cool aus. Irgendwie sieht das irgendwie nett aus, aber irgendwie so ein bisschen zu sehr in diesen chinesischen Handy-Games, so ein bisschen in diese Richtung, hat es auch teilweise was davon gehabt. Aber insgesamt fand ich das sehr interessantes Projekt ungefähr. Also auch mal so klassisches, einfach Party-RPG, so deine Figur, deine Party steht rechts oder links und dann die Gegner auf der anderen Seite und dann klassische Rundenkämpfe zu machen. Und dann auch, wie gesagt, bei mir hat es auch ehrlich gesagt geholfen, dass sie dann diese Namen gedroppt haben, dann von wegen irgendwie hier an Vagrant Story und Final Fantasy XII beteiligt und der auch an Final Fantasy, an irgendwelchen Teilen, die Japaner. Ich glaube, das eine war der Kushige Nojima, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe. Wahrscheinlich nicht. Und Hitoshi Sakamoto, hat mir das, glaube ich, eingeprägt. Irgendwie kann sein, dass es falsch ist, ausgesprochen ist, wahrscheinlich sowieso falsch. Das Ganze, aber das könnte zumindest, es wirkte sehr interessant, das ganze Projekt. Also ich glaube auch, das könnte eins der Rollenspiele des Jahres vielleicht sogar werden. Ich persönlich habe auch hauptsächlich das Studio, hat eigentlich vorher nicht so viel gemacht. Das einzige Spiel, wofür sie noch vor einiger Zeit am Werkeln waren, das war Super Neptunia RPG, das haben sie ausgebracht. Normalerweise sind die ganzen Neptunia-Spiele von ID Factory eigentlich, ja, ich setze mal jetzt Japano-Käse, würden es die meisten wahrscheinlich einfach abhaken. Ich persönlich würde es auch als mittelmäßigen Japano-Käse so ein bisschen abhaken. Das sind so meistens Action-Spiele, so ein bisschen Rollen mit leichten RPG-Elementen, die relativ rotz aussehen, wenn ich ehrlich bin. Aber das Super Neptunia RPG, das wiederum, das hatte auch schon diesen Comic-Look gehabt, der auch schon relativ gut aussah, den auch jetzt ein Astria Ascending, den man auch ungefähr wiedererkennen kann, so ein bisschen, nicht ganz so vom Look her, aber zumindest auch diese 2D-Optik und das Gameplay, das erinnert sehr schon daran, das Ganze. Und ich glaube auch, wenn sie das jetzt nicht total falsch machen, eigentlich wird das Ding auch zumindest ein ordentliches bis sehr gutes Spiel werden. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, Sie müssen mir nochmal genauer erklären, worum es jetzt in der Handlung geht, weil abgesehen von
Halbgöttern,
Frucht, die da existiert, die Instinkte der Leute unterdrückt und deswegen haben die verschiedenen Fraktionen dieser Welt ihre Kräfte verloren und dann gibt es diese auserwählten Halbgötter eben, die aus dem normalen Volk ausgewählt werden und dann eben auf diesen Halbgott-Status aufsteigen. Wildes Konzept, aber sowas kommt ja in einem Japano-RPG gerne mal gut zusammen.
Also es ist auf jeden Fall alles besser als irgendein Jüngling, der jetzt irgendwie gerade wieder Amnesie hatte und jetzt auf einmal die Welt retten muss. Also alles, was davon abweicht, ist schon mal ein positiver Schritt, wenn es um Japano-RPGs geht oder in diese Richtung, die so bist. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die Artisan-Studie sind, glaube ich, nicht mehr Japaner. Die sind, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, also zumindest kein japanisches Studio, das ist meines Wissens. Ich glaube, nur diese Beteiligten eben von Final Fantasy und so weiter, das waren Japaner gewesen. Aber ich glaube, das ist ein US-Studio aus den USA. Aber kann ich mich jetzt täuschen. Ja. Es sieht halt aber sehr japanisch aus, weil eben diese Designer, die sich da geholt haben, eben Japaner sind. Egal.
Tja.
Vielleicht, ich rede mich im Kopf gerade, wahrscheinlich darf ich wieder zum nächsten gehen.
Ja, die Kommentare werden dich darauf hinweisen, Steffen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, und er belehrt mich gerne.
River wird ein klassisches, retromäßiges Pixel-Dungeon-Crawler-Roguelite. Klassischer Videospielsatz wurde, glaube ich, nie gesagt. Mit einem sehr coolen kleinen Stil. Der Held trägt irgendwie eine dieser typischen Rabenmasken, die während der Zeit der Pest von Pestdoktoren getragen wurden. Das sah sehr abgespaced aus. Und es ist sehr viel Pixelblut geflossen. Es geht vor allem, konnte man in diesen Dungeons sehen, wie so ganz viele bewegliche Plattformen irgendwie existiert haben, mit denen reihenweise Gegner zermatscht wurden oder die taktisch benutzt wurden, um sich schnell und flink von Gegnern weg oder zu ihnen hinzubewegen. Sah auf jeden Fall nach einem spaßigen Spielkonzept aus.
Also allein das Art-Design, das war super. Also das Düster, die Kämpfe sahen fluffig aus. Das hat echt Spaß gemacht, das schon anzusehen. Also da habe ich echt Lust drauf. Also das war einer meiner Top-Spiele von der ganzen Show. Ich glaube, das ist auch zum ersten Mal gezeigt worden. Das Ganze auch. Und das ist echt top. Also da habe ich echt sofort gedacht, gib mir das in die Hand, ich will es spielen. Blood River, das könnte ein echt tolles Action-Roguelike werden wieder. Also das Death Store, das ist schon mal ein sehr interessanter Titel, ist auch wieder von einem Publisher, wo ich erstmal erwähnen will, die auch wieder immer wieder Top-Spiele rausbringen, nämlich von Devolver, das Ganze. Und die Macher sind, die Entwickler, sind die Titan Soul, die jetzt verbrochen haben, beziehungsweise das heißt verbrochen. Titan Soul ist auch ein ziemlich gutes Spiel. Und die bringen jetzt mit Death Store, übernimmt ihr praktisch eine Krähe, deren Job es ist, die Seelen ins Jenseits zu bringen. In dieser Welt sterben nämlich die Menschen nicht mehr. Auf natürliche Weise. Und das praktisch wie so eine Agency oder wie ein Bürojob sieht das Ganze aus, wo ihr mit, als Krähe dann in die Büros kommen müsst und dann euren neuen Auftrag annimmt und dann irgendwelche Seelen dann aus der Welt wiederholen müsst, fangen müsst, das Ganze. Und das ist so ein ISO-Story-Action-Adventure, würde ich es mal grob beschreiben, das Ganze, mit leichten RPG-Elementen. Wo ihr auch, das war in den ersten Sekunden schon, als ich das Gameplay gesehen habe, sah das top aus ungefähr. Also diese Krähe, ihr könnt euch blitzschnell bewegen, ungefähr und rollt mit ihr, habt ein Schwert oder eine Sichel habt ihr, glaube ich, auf dem Rücken, schießt Pfeile mit ihr. Das sieht schon allein deswegen super aus, das Ganze, super charmant, wie ich finde. Und die Kämpfe, die sahen auch echt wieder top aus. Also ungefähr, wenn ihr so Hyperlight Drifter ungefähr mögt und die Geschwindigkeit von so einem Hotline Miami, ungefähr, ohne das Gameplay, dass ihr direkt einmal sterbt, das passiert nicht, aber ihr habt auch nur wenige Leben, bevor ihr dann direkt drauf geht, ungefähr, und das, also wenn ihr sowas mögt, dann solltet ihr das Spiel auf jeden Fall mal arbeiten. Auch das Art-Design ist top gewesen von dem Ganzen, auch die Gegner, da hast du gegen ein riesiges Schloss, hat man, glaube ich, war das ein Schloss gewesen? Ich glaube, ja, so ein fliegendes Schloss, gegen das man da, das war nur ein Zwischenboss sogar gewesen, nicht mal der Endboss von dem Ganzen, es soll auch einige Endbosse geben, und das ist auch, wie gesagt, das ist kein Roguelike, das ist Story-basiert, das Ganze, trefft auch einige Charaktere, die ihr wohl immer wieder findet, wo ihr wohl die Seelen dann schnappen sollt. Der Hauptausgangspunkt von der Story ist wohl, dass theoretisch eine Seele, die ihr eigentlich einfangen sollt, die wird wohl geklaut. Und ich nehme an, ihr müsst dieser dann hinterherrennen im Storyverlauf und eben auch Grund geben, was da passiert ist mit dem Ganzen. Also, wie gesagt, also allein vom Gameplay her, also das
habe ich auch vor allem angesprochen. Mich hat vor allem angesprochen, dass sie auch gesagt haben, wir haben, nachdem wir mit Titan Souls so ein knackschweres, ja fast schon Dark Souls inspiriertes Spiel rausgebracht haben, soll Death Store immer noch herausfordert werden, aber nicht so total gnadenlos. Und da habe ich gleich aufgehorcht. Ich glaube tatsächlich, dieser Story-Fokus sah mir ganz, ganz groß aus. Und man wechselt, glaube ich, immer wieder zwischen eben dieser Dimension, wo eben diese Seelen einzufangen sind. Und diese Agency, dieses Büro fungiert so als Hub-World. Und es hat wohl 1000 Türen, die in verschiedene Dimensionen reinführen. Es gibt ein breites Waffenarsenal, glaube ich, wo man irgendwie verschiedenste Sachen auch ausprobieren kann. Der Entwickler hat direkt am Anfang erwähnt, man kann auch wohl irgendwo im Büro liegt ein Regenschirm rum, den kann man sich nehmen, und das ist so quasi der Hard-Mode vom Spiel, wo man dann nonstop nur mit diesem kleinen Regenschirm auf Gegner eindreschen kann während des gesamten Spiels. Aber unabhängig davon gibt es wohl auch stärkere und immer bessere Waffen, die man da
zu finden hat. Ja, genau. Man konnte schon sehen, dass man halt Pfeile hat man aufgeschnappt, die waren dann direkt so ein Symbol von 4 Stück gewesen, dann ungefähr, also ich nehme an, man wird ein gutes Set an Waffen mitnehmen können, dann zumindest an verschiedenen Magie oder wohl auch dabei sein, ein paar Zaubersprüche irgendwie in der Richtung. Also ich nehme an, das wird ein gutes Action-Adventure einfach werden, das Ganze. Also das wird, wie gesagt, lege ich meine Hand dafür ins Feuer, das wird gut.
Ja, hier habt ihr es zuerst gehört. mich hat auch direkt diese Noir-Stil sehr angesprochen, so als Schwarz-Weiß in diesem Krähenbüro. Einfach cool. Ja, ebenfalls hoffentlich cool wird Second Extinction. Der Dino-Shooter geistert jetzt, glaube ich, schon eine Weile lang durchs Netz als solches. Man kann auch, glaube ich, schon längst diesen Early Access schon eine ganze Weile spielen. Jetzt am 28. April erscheint er für die Xbox. Das war auch noch mal kurz angekündigt worden. Aber ich weiß gar nicht, willst du noch mehr Worte zu Second Extinction verlieren?
Second Extinction ist insofern nur interessant, weil es eigentlich von Avalanche kommt, die ja für die Just Cause-Reihe verantwortlich sind. Zuletzt hatten sie Generation Zero gemacht, das eher so ein mittelmäßiges Multiplayer war, Shooter-Ding war. Das Einzige, was daran toll war, meiner persönlichen Meinung nach, waren eigentlich die Baller-Sounds. Also die Knarren, wenn du mit einer Pistole oder mit einer Shotgun geschossen hast, das hat dir echt in den Ohren gedröhnt. Das war wirklich, hat angefühlt, als hättest du das Ding in der Hand gehabt direkt. Das ist der einzige Grund, warum ich diese Dino-Ballerei eigentlich spielen will, um zu hören, wie die Waffen knallen ungefähr. Da habe ich echt Lust drauf. Aber ansonsten, wie gesagt, das kommt am 28. schon raus. Man kann es eh schon theoretisch im Early Access und in der Preview-Phase kann man es wohl auch schon, glaube ich, spielen. Also von daher, ja, aber einfach noch einen Monat abwarten und dann könnt ihr eh loslegen, wenn ihr Bock habt, irgendwelche T-Rexe und Triceratopse ist die Mehrzahl davon.
Ich wahrscheinlich.
Weiß es nicht. Ja, könnt ihr abknallen dann und das. Wahrscheinlich wird eine Dauerballerei werden. Für Multiplayer, wahrscheinlich Freunde, wahrscheinlich ganz spaßig für zwischendurch auf jeden Fall.
Wofür es hingegen noch einigermaßen lange dauern sollte, bis wir das mal spielen können, ist Stalker 2. Und da müssen wir so sagen, es war ja eigentlich fast schon eine Unverschämtheit, das irgendwie zu zeigen. Wir haben von Stalker 2 Folgendes gesehen. Das Ganze ist Work in Progress und auch nochmal zweimal darauf hingewiesen in Einblendungen und vom Social Media Manager selbst, der das Spiel vorgestellt hat. Und der hat uns die tollsten Sachen im Spiel gezeigt. Der hat uns die ganzen Kostüme gezeigt, die ganzen Waffen und die Szene der Charaktermodelle. Und da gab es mehrere minutenlange Schwenks über 1000 verschiedene Shotguns und Pistolen und Gewehre.
Ja, wow. Ein Granatwerfer da war dabei gewesen. Das fand ich das Bemerkenswerteste daran. Es gibt online Granatwerfer, das ich jetzt nicht unbedingt erwartet, aber mal, das war jetzt auch das Standardrepertoire, ansonsten das mehr kann ich, außer dass es so war, wow, super detailliert sieht das jetzt also aus. Ja, mal, also das war echt gar nichts gewesen, was man da gesehen hat. Ich hatte schon erwartet, dass es nur so ein typisches, guckt euch die Show an wegen Stalker 2 und dann zeigt man euch, ich hatte es als Rausschmeißer erwartet mit einem kleinen Teaser, der ein bisschen mehr von der Spielwelt oder irgendein Monster wenigstens zeigt, aber das war ja wirklich gar nichts gewesen, was man jetzt gesehen hat. Das war wirklich, also ich meine, man hat fast das Gefühl gehabt, er hat ein schlechtes Gewissen gehabt, der Entwickler, der uns das gezeigt hat. Das ist dafür entschuldigt, dass man wirklich nur so, ja, er kriegt keinen Trailer zu sehen, aber das ist auch nicht so schlecht vielleicht. Hier, guck mal, das ist man immerhin etwas. So, nee, also da hätte ich.
Aber wir können dem Typen die Szene Geld machen.
Ja, verändert sich. Ich meine, das ist ein cooles Feature von Stalker. Es soll ja eigentlich sein, dass die Spielwelt verändert irgendwie im Laufe, dass sich persistent weiterhin sich verändert, während du spielst irgendwie. Und das ist dann, ja, okay. Also wenn der jetzt, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das bemerken werde, wenn der Charakter irgendwann vielleicht mal einen silbernen Zahn, auf einmal einen silbernen Zahn oder einen grünen Zahn hat oder irgendwas während des Spiels und so, am Anfang vielleicht mal weiße Zähne hätte. Ich weiß, vielleicht ist das eben nur, bilde ich mir sogar noch ein, dass das, vielleicht ist das nicht mal ein Feature davon, ne? Dass er das irgendwie einen Down größer, aber das wäre jetzt wenigstens noch irgendwie in irgendeiner Weise interessant gewesen, vielleicht sogar. Also das war nichts gewesen. Da hätte ich lieber fast gar nichts davon gesehen. Ne?
In der Zwischenzeit einfach nochmal Metro Redux spielen und gut ist.
Ja, eben. Also da hat man das, glaube ich, was man vom Stalker erwarten kann. Ne? Hat man mit Stalker. Kommt ja jetzt die Next-Gen-Version, also dann lieber die nochmal spielen einfach. Bis das Stalker 2 dann endlich mal rauskommt irgendwann, was wahrscheinlich eher erst nächstes Jahr sein wird.
Ja. Und dann läuten wir so langsam schon die Zielgerade ein. Zwei Spiele haben wir noch. Wir fangen mal an mit dem, was, glaube ich, als letztes angekündigt worden ist, als Last Stop.
Last Stop is a story-driven adventure game where you navigate through three entangled stories that intertwine into one wild sci-fi adventure full of mystery, wonder and danger.
So heißt das Spiel nämlich. Ein Story-Sci-Fi-Adventure, in dem drei verschiedene Geschichten miteinander verwoben werden sollen. Das hat so ein bisschen so einen, ja, Animationsfilm-Look, aber hat viele technische Ungereimtheiten, so ein bisschen alles ein bisschen niedrig grafisch ausbaufähig vielleicht noch gebaut, aber tatsächlich, bevor Steffen gleich ganz darüber abrantet, mich hat es tatsächlich schon grob interessiert. Es geht wohl irgendwie, einer der drei Storys, die da miteinander verwoben wurden, das ist vorgestellt worden. Es geht darum, dass zwei Männer aus irgendeinem Grund die Körper getauscht haben, Freaky Friday-mäßig. Und der eine ist Game-Entwickler, der andere ist alleinerziehender Familienvater und der junge Game-Entwickler muss jetzt dem alleinerziehenden Familienvater in seinem Körper erzählen, was er jetzt als Game-Entwickler zu tun hat in seinem Büro und er starkst unbeholfen rein und versucht da das Ganze zu managen, versucht sich erstmal an der Sekretärin da am Empfang vorbeizuschleichen. Das klappt eher so minder gut. Und man versucht sich da ein bisschen an Humor, da landet da auch nicht jeder Gag und auch die hölzernen Gesichtsanimationen und die ein bisschen gestelzt ausgesprochenen Dialoge von den Sprechern taten da ihr Übriges. Trotzdem war ich immer noch so interessiert und ein paar Witze fand ich schon, haben noch gelandet und Work in Progress, so, es kann ja noch ein bisschen besser werden, bis es rauskommt.
Ja, weiß nicht, kommt es dieses Jahr sogar auch raus, wahrscheinlich, wie die meisten Spiele, die heute gezeigt worden sind. Also ich glaube nicht, dass ich da so viel tun wird. Also ich fand das total furchtbar. Also das ging bei mir. Ich mag Spiele von, das kommt von Annapurna Interactive für das ganze Ding gepublished. Und Annapurna macht echt viele schöne Story-Spiele. Ne? Aber das Ding, das war so, boah, nee. Also ich fand, die Technik war so Grütze gewesen. Das sah alles aus, als auf der letzten Schublade gekramt irgendwie. Ach, diese Schleichsequenz, wo man kurz durch ins Büro schleichen sollte, wo man dann wie bei Heavy Rain damals ungefähr nur irgendwie berghochkratzen musstest und dann vier Tasten nacheinander alle immer dann gleichzeitig gedrückt halten sollst. Und dann so, boah, das geht dann schief. Und dann hatte der Humor, das war alles so gewollt. Und das ist, ach, auch irgendwie schon tausendmal gesehen. Auch, ich meine, diese Freaky Friday-Geschichte, ja, mei. Also ich persönlich, ich find's nicht verkehrt, das machen macht aber, hat auch schon jeder irgendwie gemacht, auch jede Serie kramt das gerne mal raus, irgendwie, die so ein bisschen Sci-Fi hat. Also ich hätte es nicht, also ich hatte, die Sprecher waren für meinen Geschmack Käse gewesen, auch schlecht gewählt irgendwie. Also kann man mir, die Figuren sehen aber grässlich aus, die Animationen schrecklich. Ach, ich hatte echt nichts Gutes. Also ich dachte mir echt gedacht, boah, also dass man das so zeigt, da habe ich mich fast fremdgeschämt, muss ich sagen. Ja, das war mir fast unangenehm, das anzuschauen, das zu denken, das soll jetzt bald kommen, das Ganze. Also, boah, ja. Ich habe da keine große Hoffnung. So ein paar Sachen fand ich ganz charmant. Diese Sachen mit dem, das ist zumindest mal so Game-Entwickler irgendwie Büro, dass man da vielleicht gute Gags mal zieht. Das ist so ein Job, der jetzt nicht in jedem Spiel gerade auftaucht, mal so als Beruf. In so einem Story-Game, da könnte es vielleicht schon ganz nette Anspielungen geben, auch so ein bisschen Meta, ist da vielleicht auch ein bisschen drin, ein bisschen Meta-Humor, aber ja. Also, ich hoffe, es. Also ich sag mal so, auf meinem Schreibtisch muss es nicht landen, wenn es nochmal rauskommt. Also da freue ich mich aufs nächste Spiel auf jeden Fall mehr gefreut, dass das nochmal gezeigt wurde. Und auf das warte ich auch schon seit ein paar Jahren.
Ja, da schauen wir mal, auf wessen Schreibtisch das am Ende landen wird. Das heißt 12 Minutes. Close your eyes. I want you to think of a flower. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing. Moving backward, returning to its bud. Think of that bud, unopened. Look at it as a whole, then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. Und wird auch ein storybasiertes Spiel, wie jetzt auch Last Stop im Vergleich, aber alles mit weit höheren Produktionsbudgets, so wie es scheint. Obwohl das auch sehr klein und indie angefangen hat. Es wird auch von Annapurna gepublished. Davor hat aber der Entwickler da relativ ein paar Jahre lang komplett allein dran gewerkelt, so wie er zumindest das erzählt hat. Gemacht hat das nämlich Luis Antonio. Den kennt man unter anderem, weil er Art Director zum Beispiel für The Witness von Jonathan Blow war und noch einige andere Spiele. Der ist ganz schön rumgekommen. Er hat auch ein bisschen aus seiner Vita erzählt. Der war irgendwie wohl bei Rockstar und bei EA, hat er, glaube ich, auch gesagt, wo er nicht alles gewesen ist. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein Herzensprojekt, wo er schon ganz lange dran arbeitet. 12 Minutes wird ein Storyspiel, ein bisschen, wenn wir schon mit den Filmbeispielen kommen gerade, wie täglich grüßt das Murmeltier. Ihr durchlebt einen 12-minütigen Loop, der eben immer wieder von vorne anfängt. Und das Ganze ist eine Art interaktiver Thriller. Dieser Mann, den er da in der Hauptrolle spielt, irgendwie, er wird des Mordes oder seine Frau wird, glaube ich, des Mordes, wie ist das Wort, was ich jetzt suche, angeklagt.
Beschuldigt.
beschuldigt, genau. Und ihr habt eben, müsst eben schauen, dass ihr diesen 12-Minuten-Loop irgendwie so verändert und durch die Sachen, die ihr durch Wieder- und Wieder-Loopen erfahren habt, dass es irgendwie da heil wieder rauskommt aus der ganzen Geschichte. Und es wurden schon einige ganz schön schlimme mögliche Ausgänge des Loops gezeigt. Irgendwie in einer kurzen Szene liegt die Frau dann schon tot und blutig am Boden und solche Sachen. Ist aber auch schon länger bekannt. Das hat man nämlich schon mal gesehen, zuletzt, ich zumindest gesehen, bei dem PlayStation Future of Gaming Showcase. Da war es schon mal als eins die Spiele gezeigt worden, ne?
Ja, das ist schon seit einigen Jahren. Also ich glaube, das wurde schon vor ein paar Jahren auf der E3 gezeigt, das Ganze. Und auch schon den ersten Mal, wo es gezeigt wurde, hat es auch sehr positives Feedback bekommen. Ich persönlich selber habe auch schon direkt Lust drauf bekommen. Also es sieht sehr minimalistisch aus mit dieser Top-Down-Perspektive von oben auf diese Charaktere, aber trotzdem auch sehr detailliert, diese Wohnung, die man dann teilweise sieht. Die Figuren, auch die so kleinen Momente, wo sie dann zusammen im Bett liegen, teilweise so Ausschnitte, die gezeigt wurden mit, von einem Loop, wo ich es vielleicht möglicherweise ausgehen kann und so. Ja, das sah schon echt toll aus und tolle Inszenierung, gerade auch so. Nicht auch, dass da Sprecher bekannte Namen drin sind, wie zum Beispiel auch Willem Dafoe, der mehr aus Beyond Two Souls zumindest als Spielern auf jeden Fall schon bekannt sein sollte, wenn man nicht gerade ihn auf dem Kino sowieso kennt, weil er 1000 Nebenrollen irgendwie auch schon gespielt hat und die Actionfilme an den Bösewicht irgendwie gegeben hat, wo es nur möglich war. Das Ganze vom Gameplay ist es so ein bisschen wie ein leichtes Point-and-Click-Adventure vielleicht. Also leichtes Interagieren mit Gegenständen, die in der Wohnung sind, wo ihr dann ausprobieren könnt, was, wie man es kombinieren kann oder das Messer anwenden auf den Polizisten, der vielleicht in die Wohnung kommt, schauen, was die Reaktion von ihm ist, wenn ihr das versucht. Wahrscheinlich werdet ihr dann verhaftet oder irgendwas. Also ungefähr, ihr müsst versuchen, diese Loops zu durchbrechen. Aber dann geht irgendwie scheinbar auch der nächste Loop dann wieder los, oder? Und so habe ich das verstanden. Und du hast so die Möglichkeit, dieser Loop geht immer in Echtzeit, 12 Minuten. Und wenn du so eine Passage sozusagen überstehst, dann bist du, glaube ich, schon in so einer Art nächsten Loop dann wieder drin, den du dann auch wieder erstmal durchsprechen musst. Das Ganze genau. Soll dann wohl 15 bis 18 Stunden Spielzeit sogar haben.
Das fand ich nämlich krass, dass es tatsächlich so lange dann sein soll, laut Playtesting-Prozessen wohl. Und es fängt halt eben tatsächlich an, so um es mal zu beschreiben, es beschränkt sich eben wirklich komplett alles kammerspielmäßig auf diese eine Wohnung, die man von Top-Down von oben sieht. Und in 2 Minuten kommt schon direkt der Polizist dann rein und beschuldigt die eigene Frau, einen Mord begangen zu haben. Und dann kann man sich entscheiden, okay, will ich irgendwie ihn da gegen argumentieren oder greife ich mir irgendwie ein Messer und greife ihn an oder wie verhalte ich mich? Und natürlich erfährt man dann, weiß man dann wahrscheinlich aus jedem Loop mehr, okay, wenn ich das mache, passiert das und wird jedes Mal ein bisschen schlauer, bis man dann endlich die Sache gelöst hat. Auch auf jeden Fall eine Story, die so am besten und vielleicht nur in einem Videospiel funktionieren kann. Und total, total interessant, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch diese Art von Spiel, wo man wirklich einfach rangehen muss mit so einem, dieses typische am besten. Es klingt blöd, wenn ich so sage, aber wahrscheinlich nicht mal unsere, ich würde persönlich sagen, vielleicht nicht mal unsere Test lesen. Wenn ihr Interesse nur ansatzweise an dem Spiel habt, wahrscheinlich ohne großen Vorwissen in dieses Spiel reingehen einfach und das einfach spielen. Wenn das irgendwie, weil umso weniger Wissen man hat, glaube ich, umso interessanter ist das wahrscheinlich oder umso cooler ist es, wenn man Sachen rausfindet, weil man kriegt keine Aufgaben auch in dem Spiel gestellt irgendwie von wegen, hier, hol das Messer oder probier mal das aus, sondern du hast einfach nur diese Wohnung. Alles ist leer praktisch und du kannst einfach ausprobieren und machen und gucken, was passiert und daraus lernen aus dem Ganzen. Und das ist wahrscheinlich, wenn du umso weniger Wissen du hast, umso besser ist diese Art von Spiel dann. Also umso mehr Spaß wirst du wahrscheinlich dabei haben. Deswegen, aber natürlich könnte ich natürlich gerne unseren Rat holen, wenn es dann mal so weit ist bei dem Ganzen. Aber ich glaube, das wird auch toll. Also gerade storybasierte Spiele, so ein bisschen auch ein bisschen diese kinosartige Inszenierung haben, gibt es vielleicht auch schon. Ich meine, es gibt inzwischen mehr davon, diese Art von Spiel, aber auch ist teilweise auch weniger geworden, da auch gerade die AAA, selbst diese, gerade der Markt, der lässt da irgendwie auch ein bisschen zu wünschen übrig, fast schon, was diese Kinoartige eigentlich angeht oder ein bisschen mehr Film, tun sich ja eher versuchen, davon zu lösen. Und das vermisse ich teilweise sogar, weil ich eigentlich Filme auch gerade oder so filmische Inszenierungen eigentlich gerne ein Spiel mag. Das mochte ich als Kind gerne und das mag ich eigentlich auch heute noch. Deswegen wird auf so Spiele habe ich echt Lust.
Ja, das sieht man auch, denn so große Kinodarsteller wie eben so ein James McAvoy, den man unter anderem aus Split kennt, mitspielt, und Daisy Ridley, die auch jetzt zuletzt die Rey in Star Wars gegeben hat. Das zieht auf jeden Fall immer noch Leute an. Gehört zu, ich glaube, meinen größten Highlights der Messe jetzt zusammen mit dem Moonglow Bay, würde ich sagen. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Sache jetzt alles anzugucken. Es zieht sich vielleicht trotzdem alles ein bisschen über die 3 Stunden und ich habe gerade gedacht, so für die kleineren Indie-Titel gehen die schon fast auch unter in dieser riesigen Flut an Spielen. Da hätte man auch 2 Events draus machen können mit je 50 Spielen, anstatt einem mit 100. Aber, ja.
Ja, das hätte sich vielleicht gelohnt. Also, es gab ja jetzt auch keinen Grund unbedingt, das jetzt alles so getrennt zu zeigen. Also, gerade durch die Aufmachung, die dann relativ anstrengend dann teilweise war mit den ganzen sehr, sehr langen Interviews, wo sie dann die Streamer geholt haben, die dann diese Interviews geführt haben, die dann auch wirklich dann so wirklich dann teilweise über 20 Minuten über dieses Kochspiel, oder ich habe es nicht übergestoppt, aber es kam mir wie eine Stunde fast vor, also das war dann wirklich so, ne, also dann gehen gerade so eigentlich die cooleren Spiele, die teilweise dann wirklich nur so ein paar Momente gezeigt, die wirklich cooler waren, einfach, also ich sag mal so ehrlich, wie es ist, ungefähr, die da wirklich nur so eine Minute oder ein paar, drei Sekunden gezeigt worden sind, die gehen da fast schon unter, das ist dann eigentlich echt schade. Ich hoffe, dass wir zumindest mit unserem Podcast da auch diese Spiele jetzt mal ein bisschen mehr Raum gegeben haben, die wirklich auch für uns, wo wir große Hoffnungen drin haben und die auch relevant sind für diese Spiele, ja, diese Indie-Games. Also ich glaube, diese, auch was ich noch zu den Indie-Games auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ich am Anfang schon genug herausgestellt habe, viele von den Spielen wurden zwar auf dieser Xbox-Show jetzt vorgestellt und viele werden auch wahrscheinlich im Game Pass sein, viele wurden auch gesagt, dass sie dann wohl Day One teilweise im Game Pass sind, was am Ende dann im Game Pass landet, das, was dann noch vielleicht dazu kommt, das warten wir einfach dann ab, bis es dann soweit ist. Wir werden es dann im Heft natürlich dementsprechend erwähnen. Aber ungefähr viele Spiele werden auch auf anderen Plattformen erscheinen davon, also die jetzt gezeigt worden sind. Da habe ich schon die ersten Spiele, wurden dann schon angekündigt, auch für Nintendo Switch und für PlayStation. Also da einfach die nächsten Tage werden wir das, wird dann die Infoflut da wahrscheinlich hereinkommen, was das angeht. Werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich auch auf der Webseite dann auflisten, das Ganze. Ein bisschen aufdröseln, zumindest bei den sehr relevanten Spielen und den coolen Spielen. Und ansonsten, wie gesagt, ich hatte ja auf jeden Fall Spaß dabei, von meiner Seite aus schon mal, dass ihr den Podcast angehört habt. Oder möchtest du noch was, auch gerne was besprechen, Lennart?
Ja, nö, ich bin eigentlich auch soweit durch. Ich würde sagen, ich hoffe, wir haben so ein bisschen die Perlen für euch raussuchen können aus der dann doch sehr langen Konferenz mit der ganzen Geschichte. Sagt uns gerne, worauf, welche Spiele ihr euch noch freut, was wir vielleicht nicht erkannt haben als als das glorreiche Kleinod an Spiel, das es ist vielleicht in dieser Menge, weil natürlich wirklich viel gezeigt wurde, was wir jetzt auch nicht erwähnt haben. Wir freuen uns natürlich über einen Like auf YouTube, wenn ihr das jetzt alles hört, oder generell zu Feedback zum Podcast. Und ja, ich würde mich dann schon was verabschieden, Steffen. Oder möchtest du noch was sagen?
Nein, also wie gesagt, das hat trotzdem Spaß gemacht, trotz der 3 Stunden und auf viele Perlen gestoßen, auf die ich mich dieses Jahr freue. Also das hat sich trotzdem gelohnt. Und also wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns bald demnächst hören. Wie gesagt, wie der Lennart schon sagt, gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns über jedes Feedback, egal positiv oder negativ. Äußert euch gerne, folgt dem Kanal auf YouTube gerne, abonniert ihn. Wenn ihr Lust habt, noch weitere und wenn ihr euch, vor allem, wenn ihr euch weitere Podcasts auf in Zukunft wünscht zu den nächsten Veranstaltungen, sei es jetzt Microsoft, Nintendo, PlayStation oder andere Veranstaltungen, die ihr gerne auch vielleicht begleitet sehen würdet.
Alles klar. Dann gute Nacht, zumindest für uns beiden oder wann immer ihr das jetzt hört. Und bis zum nächsten Podcast. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.